ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Gucken, ob das auch funktioniert. Na, ist nicht ganz so schlimm mehr, aber immer noch weird. Ich ignoriere das jetzt einfach. Wir werden heute soft-spoken aufnehmen, dann ist nachher auch meine Stimme nicht so müde.
Siehst du.
Gut.
Das war jetzt aber nicht soft-spoken.
Ja, ich weiß. Ich muss mich auch ein bisschen selber aufwecken. Für meinen Kreislauf ist es noch sehr früh am Tag und wir haben noch nicht viel getan.
Es ist ja auch schön, wenn du mit Enthusiasmus dabei bist, Ela.
Mein Mikro findet das nicht so. Anyway, so, herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Ich werde versuchen, sehr leise zu sprechen. Das haben wir gerade schon festgestellt, weil mein Mikro heute sehr empfindlich ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat es seine Tage oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich konnte es auf jeden Fall nicht abstellen. Ich werde mich also bemühen, heute sehr, sehr sanft und freundlich und ruhig und mich nicht aufzuregen. Wobei ich glaube auch, das Thema gibt nichts her, worüber man sich aufregen kann. Schauen wir mal. Aha. Zu sprechen. Was machen wir heute? Wir haben uns überlegt, wir machen nochmal eine Erste-Hilfe-Kasten-Folge zum Outlining, beziehungsweise spezifischer zu Aktstrukturen, weil jedes Outlining, wie wir festgestellt haben, früher oder später darauf hinausläuft. Mhm. Nicht mit dem Fokus, wie das funktioniert, weil dafür haben wir schon sehr viele Folgen gemacht. Wir haben Folgen zu Aktstrukturen, wir haben Folgen zu Plotentwicklung, wir haben Folgen zu Beatsheets, wir haben, keine Ahnung, 95.000 Folgen schon gemacht in unserer langen Podcast-Karriere, wie man halt outlined, sondern einfach mal so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen und uns die Frage stellen, aber wie wenden das denn Leute an, die das gerne anwenden wollen, aber sich von dem Konzept an sich komplett überfordert fühlen? Beziehungsweise vielleicht auch, die bisher halt irgendwie sehr glücklich mit ihrem Panzerleben waren, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber sich jetzt in der Überarbeitung fragen, okay, aber ne, wie kann ich das denn jetzt irgendwie doch noch berücksichtigen, vielleicht für meine Überarbeitung oder um meine Rohfassung irgendwie neu zu strukturieren, weil ich das Gefühl habe, das könnte beim Pacing helfen oder bei irgendwas helfen.
Genau.
Auf jeden Fall. Von daher.
Und vor allem halt einmal die Aktstruktur, weil vor allem, wenn man als Person, die sich mit Geschichtenstruktur noch nie so beschäftigt hat, wenn man dann das erste Mal auf so ein Beatsheet guckt, dann denkt man sich, ach nee, das ist sowieso alles viel zu kompliziert. Ich gehe jetzt nach Hause, schreiben ist anscheinend doch nichts für mich. Und das liegt halt vor allem daran, dass das Beatsheet ist wirklich eine sehr fortgeschrittene Darstellungsweise. Und wir wollen jetzt heute mal so die Bilderbuch-Darstellungsweise verwenden, so dass das allergröbste Aufteilung von Aktstruktur, dass das erstmal so ein erster verdaubarer Happen ist und irgendwie einfach dieses Konzept mal rüberbringen und eine erste Grundstruktur anlegen im Hirn, die dann so mit und mit verfeinert und kleinschrittiger gemacht werden kann. Aber ja, weil meine erste Reaktion, als ich so ein Beatsheet gesehen habe, war auch so, what the fuck? Weil ich meine, ich hatte vorher schon, hatte ich gehört, wie dieses Beatsheet erklärt wurde und das machte alles Sinn und so, aber dann sah ich das mal aufgezählt vor mir und das ist schon eine sehr lange Liste und halt ja, wenn man irgendwie übers Schreiben noch gar nichts so wirklich einem in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist das einfach total überwältigend und ja, dafür ist halt auch diese Folge gedacht, um einfach mal. Also ich habe eine Mini-Aktstruktur am Ende, die ich euch vorstellen werde, die man an 5 Fingern abzählen kann und die hoffentlich hilfreich ist, um da mal reinzukommen. Das wird mir Ela dann noch sagen.
Genau. Und ich hatte ja schon in unserer letzten Workshop-Folge auch angekündigt, ich habe mich nochmal so ein bisschen zurückversetzt in meinen Überarbeitungsprozess vom Rosenfriedhof, lang, lang ist her, aber trotzdem, wo ich ja tatsächlich einfach gar nichts mit irgendeiner Outlining-Methode mit irgendwas in der Hinsicht zu tun hatte, sondern das halt quasi erst angewendet habe in der Überarbeitung später, kann ich dann ganz zum Schluss auch noch mal was dazu sagen, dass man das vielleicht auch gar nicht von Anfang an alles durchschauen muss. Man kann auch einfach erst mal machen.
Genau.
Und dann gucken, wie man es halt irgendwie retrospektiv anwendet. Das hat so seine Vor- und Nachteile. Aber ja, dazu kann ich nachher zum Abschluss vielleicht noch irgendwie was sagen, wenn es noch passt. Aber fang doch erstmal an.
Genau, ja, also ein Punkt, das, was du gerade erwähnt hast, das ist vielleicht auch was, dass wir noch ganz zu Anfang nochmal erwähnen sollten, ist: Aktstruktur ist nicht präskriptiv, sondern deskriptiv. Das heißt, die Aktstruktur beschreibt, was in Geschichten gefunden wurde. Auch die Beatsheets, die super kleinschrittigen, super komplizierten Beatsheets von Brent Snyder, sind daraus entstanden, dass er sich Filme angeguckt hat und festgestellt hat, oh, das ist ja irgendwie in allen Filmen so, dass an der und der Stelle der Laufzeit dieses und jenes Ereignis passiert. Er hat also beschrieben, wie Geschichten aussehen. Und egal, was du tust, wenn deine Geschichte Spannung hat und irgendwie logisch strukturiert ist, kann man da am Ende eine Aktstruktur drüberlegen und wird feststellen, das fällt ja von ganz alleine in diese Aktstruktur rein. Und das ist auch so meine Antwort zur ersten Frage, weil unser erster Punkt auf der Tagesordnung sind zwei Probleme mit Aktstruktur, die eben häufig erwähnt werden.
Oder sagen wir mal zwei Vorurteile eigentlich.
Ja, eher. Vorurteile und irgendwie Misconceptions und so, die beide so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen. Aber halt, ne, die Vorstellung, dass Aktstruktur ist viel zu kompliziert und dass da haufenweise Zeug drin steht, das ich in meiner Geschichte gar nicht drin haben will. So ist halt die Sache. Wenn irgendwie deine Geschichte keinen Midpoint hat, dann hat deine Geschichte eine durchhängende Mitte und dann werden die Leute sich in der Mitte der Geschichte langweilen, weil es braucht einfach so einen Midpoint, damit eine Geschichte spannend bleibt. Und wenn deine Geschichte viele Charaktere hat und diese Charaktere irgendwie miteinander Beziehungen haben und so, die nicht unbedingt was mit dem Hauptplot zu tun haben, dann wird deine Geschichte auch einen B-Plot haben. Und jede Geschichte hat einen Inciting Incident und jede Geschichte hat ein großes Finale. Also kleinschrittige Aktstruktur kann sehr kompliziert aussehen, aber letzten Endes sind es Dinge, die in einer spannenden Geschichte einfach drin sind. Weil, nochmal so am Ende erklärt, okay, du für dein Finale, ja, okay, vielleicht willst du nicht Dark Knight of the Soul drin haben, aber du willst es eigentlich schon drin haben, dass die Stakes sehr hoch sind, dass deine Charaktere irgendwie vor einem riesigen Problem stehen und so ein bisschen verzweifeln, ehe sie sich zusammenraufen und dann doch sich dem großen Bösen stellen. Und das ist Dark Knight of the Soul. Also das sind tatsächlich Dinge, die man in seiner Geschichte drin haben will und die auffallen, wenn sie fehlen. Und die, wenn du von dir aus, weil wir hören Geschichten, die so erzählt sind, unser ganzes Leben lang. Das ist ein Stück weit, ist das doch in Fleisch und Blut übergegangen, auch wenn wir dem keinen Namen geben können. Und ja, also ja, Aktstrukturen können kompliziert sein, aber du willst diese Dinge doch in deiner Geschichte drin haben. Und du willst sie nicht reinstopfen, sondern die kommen von alleine so ein Stück weit. Und die Aktstruktur vor dir liegen zu haben, hilft dir halt zu sehen, okay, da könnte noch was fehlen an dieser Stelle. Ah, deshalb ist die Mitte so langweilig. Ah, deshalb fühlt sich das Ende nicht so spannend an. Ah, deshalb ist es irgendwie, fühlen sich die Charaktere alle so flach an und als wären da irgendwie gar keine Beziehungen und es geht irgendwie immer nur um Action und Hoppeldi-Hopp und die Charaktere sind den Leuten egal. Also das wird man, das, wenn so, wenn da kein B-Plot ist, das kann so einer Geschichte schon, das kann schon so ein bisschen schaden. Naja, und dann kommt so das zweite Vorurteil ist, dass Aktstruktur würde mich ja einschränken und da kommt auch immer dieselbe Einheitsgeschichte raus und das ist doch irgendwie langweilig und ich will mal was anderes machen. Und ja, man kann avantgardistische Geschichten schreiben, damit kann man auch berühmt werden und so. Aber das ist dann halt so ein Nischenprodukt, das avantgardistisch ist und das man dann halt eben nicht liest, um eine Geschichte zu lesen, sondern das liest man, um ein avantgardistisches Nischenprodukt zu lesen. Und das ist alles völlig valide, völlig in Ordnung. Ulysses hat seinen Platz in der Literaturgeschichte, definitiv. Aber wenn du halt eine Geschichte schreiben möchtest, die als Geschichte konsumiert wird und die als Geschichte Spaß macht, dann ist halt einfach die Aktstruktur das Ding, was da passiert. Also Aktstruktur ist, ne, wie schon gesagt, deskriptiv. Das heißt, die ist universell, die ist quasi emergent. Das passiert einfach, damit eine Geschichte nach westlicher Vorstellung, ne? Es gibt andere Aktstrukturen und Geschichtenstrukturen, die halt nicht so funktionieren, wie typische westliche Geschichten funktionieren. Aber wenn du so eine typische westliche Geschichte schreibst und die funktioniert und ist spannend und macht den Leuten Spaß, dann gehst du nachher hin, legst da so eine Aktstruktur drüber und stellst fest, hups, ich habe da ja mit Aktstruktur geschrieben. Weil die Aktstruktur passiert ist, weil das so funktioniert einfach Spannung. So funktioniert das einfach.
So funktioniert halt einfach auch so bis zum gewissen Grad unser Gehirn. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir halt eine narrative Spezies sind und dazu neigen, halt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende in unseren Narrativen zu suchen, was halt für Realitätswahrnehmung und Konstruktion halt schon mal schwierig sein kann, weil es in der Realität schwierig ist, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende für beliebige Dinge zu finden.
Vor allem, wer sind die Hauptcharaktere? Was ist der A-Plot? Was ist der B-Plot?
Ja, ist halt, also ne, als Historikerin kann ich sagen, in Geschichtsperzeption ist das schon mal schwierig, dass Menschen dazu neigen, überall einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und einen Protagonisten und Antagonisten ausmachen zu wollen, weil Realität oft eben nicht so funktioniert. Aber wir reden ja auch nicht davon, Realität abzubilden. Wir reden davon, fiktionale Geschichten zu erzählen.
Genau.
Und egal, was man immer so denkt, Geschichten müssen aber realistisch sein, ist nur bis zu einem gewissen Grad wahr.
Ja.
Weil wir in unseren Geschichten tatsächlich die Freiheit haben, zu definieren, was ist der Anfang, was ist die Mitte, was ist das Ende, wer ist der Gute und wer ist der Böse in der Geschichte. Kann natürlich alles grauschattiert sein, aber wir haben das in unserer Kontrolle. Und diese extremen Wahrnehmungen von wegen, naja, aber ne, Outliner haben ja irgendwie nicht verstanden, wie Kreativität funktioniert und ne, Wiedercoin ja immer nur denselben Einheitsbrei, ist ja quasi so die Gegenposition zu Panzer sind einfach nicht diszipliniert genug, um Outlining zu lernen. Beides ist auf seine Weise Bullshit.
Ja.
Weil Extrempositionen einfach fast nie hilfreich sind. Ich würde mich dazu versteigen zu sagen, dass sie nie hilfreich sind.
Ja, vor allem, wenn man mal eine Umfrage machen würde, so unter den bekanntesten, erfolgreichsten, beliebtesten, berühmtesten AutorInnen der westlichen Welt, dann würde da wahrscheinlich eine ganz schöne gaußsche Normalverteilung rauskommen von Leuten, die Panzen auf der einen, Leuten, die planen auf der anderen und dazwischen Leute, die so in der Mitte so ein bisschen von beidem machen und dann hat man halt so eine Normalverteilung, weißt du, so eine hübsche Kurve, wo du hast so ein paar, die an den Extremen sitzen und die meisten sind irgendwo so in der Mitte und ja, das heißt die Behauptung, man müsse panzen oder man müsse planen, um irgendwie erfolgreich gute Geschichten schreiben zu können, stimmt nicht.
Ja, und es ist halt auch einfach, das eine ist nicht kreativer als das andere, das eine ist nicht professioneller als das andere, bla. Wir haben gerade eine ganze Folge dazu gemacht, wo wir uns nur damit beschäftigt haben, wie man halt so seinen eigenen kreativen Prozess finden kann und das, wie sehr man sich im Vorhinein, bevor man anfängt zu schreiben, mit solchen Dingen wie Outlining, Aktstrukturen, Plotting und sowas beschäftigen will, fällt natürlich auch in diese Kategorie, den eigenen Prozess zu finden. Aber wir wollten uns jetzt in dieser Folge noch mal ein bisschen darauf konzentrieren, wenn ich das machen will, egal ob jetzt in der Überarbeitung oder bevor ich anfange, weil ich das Gefühl habe, dass es mir Sicherheit gibt, weil ich das Gefühl habe, dass das die Geschichte oder das Genre, das ich schreiben will, halt einfach einfacher zu überblicken ist, wenn ich gewisse Dinge schon im Vorhinein irgendwie plane. Da haben wir in der Prozessfolge ja auch drüber gesprochen, dass es halt durchaus Genre gibt, die sich so für ein bisschen mehr Outlining einfach anbieten, weil man halt gewisse Dinge so wie Foreshadowing und falsche Fährten und bla, ne? Also mein Beispiel war halt Mystery und Crime, weil das halt irgendwie da so sehr prävalent ist. Wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, man möchte das gerne machen, aber man fühlt sich von dem prinzipiellen Prozess und den 100 verschiedenen Methoden, die einem immer hilfreiche Leute im Internet dazu vorschlagen wollen, halt irgendwie völlig erschlagen. Wie kann man seinem eigenen Gefühl der Überforderung so ein bisschen entgegenwirken und das Ganze so ein bisschen auf die einfachsten Rudimente halt irgendwie runterbrechen? Und das hat dann nichts damit zu tun, dass man genau das tut, was alle anderen schon gemacht haben. Weil ich meine, wir haben jetzt auch inzwischen genug Folgen gemacht zu Tropes, um halt festzustellen, dass selbst Tropes sind so allgemein gefasst, dass man mit einem Trope 100 verschiedene Geschichten erzählt, mindestens 100 verschiedene Geschichten erzählen kann, die sich halt irgendwie, ja, wenn man sie auf die Essenz runterbricht, sie irgendwie ähneln, aber durchaus irgendwie völlig eigenständige künstlerische Konstrukte sind. Und dann zu sagen, ja, aber mit Aktstruktur kommt doch immer dasselbe raus, ist ungefähr so sinnvoll, als zu sagen, ja, aber wenn du nur auf Leinwand malst, dann malst du doch immer nur dasselbe Bild.
Ja.
So.
Genau. Genau so ist das. Ja, und du hattest jetzt schon Outlining-Methoden auch angesprochen. Wir haben da verschiedene Folgen zum Outline und Plotentwicklung und so gemacht. Sich die Aktstruktur hinzulegen, ist halt eine Möglichkeit, sich beim Plotting zu helfen. Also wenn man irgendwie sich komplett von der Geschichte überfordert fühlt und das Gefühl hat, das sind so viele bewegliche Teile, was, wenn ich was vergesse? Ne? Also wenn so das Gegenteil passiert von Aktstruktur ist viel zu kompliziert und Aktstruktur würde mich doch einschränken. Und du denkst so, ich würde aber so gerne mit Aktstruktur arbeiten, aber das kommt mir irgendwie, ich weiß nicht, aufschreiben, hinlegen und dann Punkt für Punkt durchgehen. So kann man halt auch mit Aktstruktur outlinen. Und welche Methode du letztendlich verwendest, hängt halt davon ab, was für dich funktioniert.
Ne? Und ja, beziehungsweise was man für sich halt einfach als am angenehmsten empfindet. Ne? Genau. Auch da gibt es mit Sicherheit Leute, die sich gerne an so einem ultra detaillierten Beatsheet entlang hangeln wollen. Egal, ob sie jetzt halt irgendwie retrospektiv die Geschichte, die sie geschrieben haben, halt in diese Beats irgendwie unterteilen, was ja durchaus möglich ist. Ja. Oder ob man das von Anfang an so outlined oder ob du halt so eine ganz rudimentäre Struktur haben willst, wo halt wirklich nur Anfang, Mitte, Ende drin steht oder irgendwas dazwischen. Die meisten Outlining- und Plotting-Methoden haben irgendwie fancy Namen und erklären dir das halt irgendwie in fancy Begriffen, aber früher oder später fallen die alle in 3- oder 5-Akt-Struktur, wobei wir festgestellt haben, dass 3- und 5-Akt-Struktur auch schon eigentlich dasselbe sind. Das eine hat halt nur einen zweiten Akt, der ein bisschen länger ist.
Ja, in der 5-Akt-Struktur.
Also im Großen und Ganzen.
Akt 3 und 4, nee, Akt 2 und
3
und 4 sind halt in der 5-Akt-Struktur, Akt 2 in der 3-Akt-Struktur. Also die 5-Akt-Struktur gibt einfach dem zweiten Akt schenkt dem zweiten Akt mehr Aufmerksamkeit und plant den nochmal etwas feinschrittiger. Was nicht bedeutet, dass ich 3-Akt-Geschichten von nach 5-Akt-Struktur geplanten Geschichten fundamental unterscheiden. Es ist einfach nur, dass bei der Planung halt der zweite Akt anders dargestellt wurde. Also es ist so wie so ein Reinzoomen.
Halt, Es ist halt ein feinschrittigerer.
Genau. Ne,
es ist halt so ein feinschrittigerer Prozess, aber wie gesagt, das, ich finde, also da kann man viele Sachen ausprobieren. Man sollte sich halt nur im Grunde genommen darüber im Klaren sein, dass keins davon irgendwie eine magische Komplettlösung für, genau, für deinen Schreibprozess ist. Das ist alles nur verschiedene Namen und verschiedene Unterteilungen derselben drei Schritte, Anfang, Mitte und Ende zu definieren.
Mhm.
Von daher, also kann man durchaus auch mehrere Sachen schon mal ausprobieren. Das halte ich immer für ganz gut, wenn man mal irgendwie so die Kapazität hat und die Lust hat, irgendwie verschiedene Sachen auszuprobieren, einfach nur um zu gucken, was für einen am besten funktioniert. Aber wenn man tatsächlich aus dieser Situation kommt, okay, ich fühle mich mit dem ganzen Scheiß erstmal überfordert und ich will jetzt was ganz, ganz Simples, dann reichen tatsächlich drei Akte, Anfang, Mitte und Ende.
Genau.
Und mehr muss man nicht wissen. Und danach kann man gucken, wie viel kleinschrittiger will ich jetzt werden. Und dann gibt es Outline-Methoden, die machen dann halt zum Beispiel dieses 3-9-27, wo man die drei Akte nochmal in drei verschiedene Sinnabschnitte unterteilt und das dann nochmal in Szenen unterteilt. Das ist dann vielleicht nicht ganz so aufwendig, als wenn man jetzt direkt irgendwie so zu so einem Beatsheet gehen würde oder so. Mhm. Gibt's mit Sicherheit noch 95.000 andere Sachen, die man sich alle angucken kann.
Genau.
Aber wie gesagt, früher oder später hängt man in seiner Aktstruktur fest und dann muss man sich überlegen, was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt damit?
Genau. Und dann eine grundsätzliche Frage zum Thema Aktstruktur ist ja noch, was ist jetzt eigentlich ein Akt? Und das ist, ne, ja, okay, das eine ist der Anfang, das andere ist das Mitte, ist die Mitte, das andere ist das Ende. Aber die Aktstruktur in einer Geschichte, beziehungsweise eine Geschichte an sich, hat dann Wumms und fühlt sich dann emotional impactful, was wäre das deutsche Wort?
Hat beeindruckend, befriedigend, beeindruckend, zufriedenstellend.
Erzeugt Eindruck, macht emotionalen Eindruck, wenn Aktumbrüche so ein bisschen auch in der Geschichte eine Zäsur setzen. Also es hat sich etwas fundamental an der Welt geändert, an den Absichten der Charaktere, der Verlauf, wie, also wenn man sich so die Ereignisse vom ersten Akt, vom Anfang, als so eine Linie vorstellt, dann ist der Bruch an Akt 2 da, wo diese Linie in irgendeine Richtung ausschert. Also wo ganz klar ist, diese Linie geht, wären die Ereignisse, die im Anfang passieren, wären die nicht passiert, dann wäre diese Linie schön gerade weitergegangen. Aber weil diese Dinge passiert sind, schert diese Linie jetzt in irgendeine Richtung aus, hat einen Bruch und hier fängt der nächste Akt an. Und da ist es halt auch wieder, wenn die Ereignisse des zweiten Aktes nicht so passiert wären, wäre diese Linie so weitergegangen, aber die Ereignisse des zweiten Aktes passieren und dann gibt es einen Bruch in dieser Linie und da fängt der dritte Akt an und da geht die Geschichte dann weiter. Also es sind Veränderungen, die Akte voneinander unterscheiden. Und ich hoffe, dass das noch mal deutlicher wird, wenn ich jetzt meine an fünf Fingern abzählbare, super kompakte, super basic Aktstruktur vorstelle. Und zwar haben wir für Akt 1 zwei Unterpunkte, für Akt 2 drei Unterpunkte und für Akt 3 einen Unterpunkt. So. Und wenn ihr mitmachen wollt, setzt euch mal hin und haltet eure Hand so ein bisschen hoch. Idealerweise die rechte mit der Handfläche zu euch. So, Akt 1 fängt an mit dem kleinen Finger. Das ist die Welt und der Zündfunke. So, der erste Akt zeigt, und wenn ihr jetzt mal schaut, ist euer kleiner Finger in so hübsche drei Teile unterteilt, ne? Und da kann man abzählen. Die Welt, so wie sie ist, und der Charakter ist das, ne? Die Welt, so wie sie ist, ist das unterste Fingerglied. Dann kommt der Charakter, so wie er ist, Bier gerade ist. Und das oberste Fingerglied, das ist der Zündfunke. Da passiert was. Also die Welt, wie sie ist. Und der Zündfunke ist der kleine Finger. Dann kommt der zweite Teil von Akt 1, das ist der Ringfinger. Da ist auf ins Abenteuer. Und der Ringfinger hat auch wieder drei Glieder. Das unterste Glied ist, oh Gott, es ist was passiert. Das ist die Reaktion auf den Initialfunken, auf den Zündfunken. Oh Gott, es ist was passiert. Jemand muss doch was tun. Dann kommt das zweite Glied. Aber was kann man denn tun? Was kann ich denn tun? Ich kann doch nichts tun. Oder kann ich doch was tun? Und dann das oberste Fingerglied. Doch, ich tue was. Ich stürze mich ins Abenteuer. Ich gehe los. Ich gehe ins Abenteuer. Also, der zweite Finger ist auf ins Abenteuer. Vorher noch ein bisschen zögern, aber wir gehen ins Abenteuer. Weil wenn wir vorher noch nicht zögern, dann ist das alles viel zu einfach. Deshalb zögern wir vorher. Schwupp, auf ins Arbeiten, ab ins Abenteuer. Dann kommt ein spannender Kontrast. Das ist der Midpoint, das ist der Mittelfinger der Geschichte. Und das ist relativ wörtlich zu nehmen. Weil der Midpoint, das ist so, da passiert etwas am Midpoint. Das ist bedeutungsvoll. Das ist spannend. Das ist aufregend. Aber es ist nicht so wie erwartet. So, das ist die Geschichte, die so den Mittelfinger zeigt. So, haha, du dachtest, das passiert, aber nein, es passiert was völlig anderes. Und der Mittelfinger ist auch so ein bisschen Spaß. Ne? Also auf ins Abenteuer geht so in den Mittelfinger mit rein, weil wir haben Spaß. Wir gehen ins Abenteuer. Ich und meine Freunde, ich und mein treuer Esel, ich und mein treuer Hund, ich und der Geist meines verstorbenen Urgroßvaters, ich und was weiß ich was. Ja, wir haben Spaß und Spiel, ne? Spiel und Spaß, wir tun Dinge, wir tun, was von der Geschichte erwartet wird und was die Leute erwartet haben, als sie in diese Geschichte reingegangen sind. Aber das alles läuft eben, da wir uns auf dem Mittelfinger befinden, auf einen Kontrast hinzu. Nämlich, wir denken, es gibt eine riesige Katastrophe, die passiert, alles ist total schlimm, aber ach nee, doch nicht. Es ist doch nicht so schlimm. Oder wir denken, es läuft alles super. Oder umgekehrt. Alles ist total großartig und dann geht es doch wieder den Bach runter. Also der spannende Kontrast ist so ein bisschen so eine Verarsche, die passiert. Und das hört sich jetzt erstmal so an, als müsste man das irgendwie konstruieren. Als muss man sich überlegen, so was könnte denn jetzt irgendwie passieren, dass sich das irgendwie umdrehen könnte, alles. Aber das ist auch wieder der ganz normale Verlauf einer Geschichte. Weil du hast die Leute ziehen ins Abenteuer und dann kommen irgendwie, nehmen wir ein Beispiel, was wäre der Midpoint von Herr der Ringe? Da haben wir uns schon drüber gestritten, was der Midpoint ist.
Ja, ich glaube, da hatten wir uns schon drüber gestritten. Also prinzipiell die einsichtigste Erklärung, also die ich jemals gehört habe für den Midpoint, war halt dieses, der Midpoint ist der Grund, warum die Geschichte da noch nicht zu Ende ist.
Genau.
Na, das ist halt der Midpoint ist das, was passiert, was, genau. was dafür sorgt, dass die Geschichte da nicht zu Ende ist. Also genau. Du hast halt am Anfang einen Konflikt aufgeworfen und für diesen Konflikt gibt es vielleicht eine völlig nachvollziehbare Lösung.
Genau.
Und auf die läufst du hin.
Genau.
Und der Midpoint ist das, was passieren muss, damit dieser Konflikt an der Stelle noch nicht gelöst wird und wir quasi einen Grund haben, die zweite Hälfte dieser Geschichte zu erzählen. Und
das ist eine gute
Erklärung. Das fand ich immer sehr einsichtig.
Genau, und das ist halt auch der Mittelfinger der Geschichte. Weil, ne, oh, du dachtest, du hast die Lösung, haha, ficken hier, Stinkefinger. Ne? Oder, oh, du dachtest, es wäre hier schon alles völlig den Bach runtergegangen und total katastrophal und überhaupt, haha, Mittelfinger, es geht noch schlimmer.
Sozusagen. Warten wir mal ab, ja.
Beziehungsweise, nee, das war jetzt nur ein Tiefpunkt und den haben wir jetzt überstanden und du dachtest, jetzt wird alles gut, haha, ficken. Ne? Also der Midpoint, wo zeigt die Geschichte der Leserschaft und den Charakteren und überhaupt allem den Mittelfinger? So. Ich glaube, das war bis jetzt der komplizierteste Teil dieser Aktstruktur, aber ich hoffe, Ich hoffe, der konnte jetzt doch mit Elas Hilfe noch auf ein etwas verdaulicheres Maß irgendwie runtergedrückt werden. Ne?
Naja, ich meine, der Midpoint ist ja auch immer so ein bisschen, ist ja auch immer so ein bisschen, also abhängig von der Art der Geschichte natürlich, aber ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Panacea, wenn man so will, gegen unser durchhängendes Mitte-Syndrom. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, weswegen man den auch nicht unterschätzen sollte.
Genau.
So in der Signifikanz, weil wenn es euch tatsächlich so geht, dass ihr in der Überarbeitung erst diese Aktstruktur anlegen wollt, weil euch irgendwie aufgefallen ist, dass eure Geschichte zur Mitte hin, also ne, dass das zwischen dem Anfang, wo es ganz aufregend ist, und dem Ende, wo es ganz aufregend ist, halt irgendwie so ein bisschen lahmarschig vor sich hin plätschert.
Genau.
Könnte das daran liegen, dass ihr euren Midpoint vernachlässigt habt?
Genau.
Weil in der klassischen Dramastruktur ist das der Klimax. Das heißt, die Spannungskurve geht bis dahin steil bergauf und danach wieder bergab. Und wenn du ein Dreieck zeichnest, kann das keine durchhängende Kurve sein. Das ist quasi die Antithese dazu.
Ja.
Von daher ist das halt auch ein sehr wichtiger Punkt. Egal, ob man jetzt in der Überarbeitung dahin kommt oder ob man sich im Vorhinein damit beschäftigen will, wie man seine Story konstruiert. Ne, damit halt die Leserschaft irgendwie am Ball bleibt und irgendwie dein total spannendes und total emotional aufreibendes Ende halt irgendwie auch als befriedigend empfindet, musst du halt in der Mitte irgendwas reinwerfen, was uns halt bei der Stange hält und nicht, und nicht einfach nur so vor sich hin plätschert, weil die Charaktere gerade nicht so genau tun, nicht so genau wissen, was sie eigentlich machen.
Genau, und dieser, ja, also der Midpoint ist so ein bisschen so ein Zeltpfahl, der die ganze Sache irgendwie aufrecht hält. So ein Tentpole. Warum bin ich heute so auf Englisch gepolt?
Ich weiß es auch. Vielleicht, weil wir über Beatsheets reden.
Wahrscheinlich.
Das soll jetzt wieder, das soll jetzt auch nicht wieder irgendwie so große Überforderungsgefühle erzeugen, so von wegen, oh mein Gott, aber was mache ich denn, wenn ich da kein, ne, das, weil, ne, wenn man halt sagt so, ja, das ist das Wichtigste an deiner Geschichte und wenn du das verkackt hast, man kann das im Nachhinein alles noch machen.
Ja.
Das kann man in der Überarbeitung fixen. Die meisten, wie gesagt, die meisten Geschichten haben einen natürlichen Anfang, ein natürliches Ende. Und um auf dieses Ende hinauszulaufen, gibt es normalerweise auch irgendwas, das passieren muss, damit sich in unserer Welt, in unseren Charakteren, in unseren Konflikten, in unserer Konstellation, wie auch immer, irgendwas Dramatisches ergibt, damit wir auf dieses Ende hinauslaufen. Und wenn einem das in der Rohfassung noch nicht so richtig gut gelungen ist, ist das überhaupt nicht schlimm, weil man kann das so lange überarbeiten, bis es passt.
Kommen wir zum Zeigefinger der Geschichte. Es wird immer brenzliger, aber wir kämpfen. Also, wir haben diese erste Prüfung, dieses erste Ding überstanden, haben festgestellt, wir sind nicht so stark, wir brauchen irgendwie noch was mehr und unsere Gegner sind stärker als gedacht, wir haben mehr Probleme als gedacht. Was wir jetzt gedacht haben, wie wir die Geschichte zu Ende bringen können, hat alles nicht funktioniert. Die Stakes sind vielleicht sogar noch höher oder sind zumindest immer noch bestehen. Die Welt ist immer noch in Gefahr. Und es wird immer brenzliger, das unterste Gelenk des dritten Fingers. So. Und wir haben keine Ahnung, was wir tun können. Weil was wir dachten, das funktioniert, haben wir am Midpoint probiert, hat nicht funktioniert. Was jetzt? Wir können doch nichts tun. Große Verzweiflung. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Große Verzweiflung. Was tun wir nur? Dann, die Spitze des Zeigefingers ist, wir wissen, was wir tun. Es wird brenzliger, aber wir kämpfen. Wir kämpfen und das ist sozusagen die Fingergun, die auf das Finale zeigt. Ne? Und da kommt der Bruch in Akt 3 ist, wenn wir uns entschieden haben, okay, wir kämpfen trotzdem. Egal wie übel es aussieht und wie wenig Hoffnung wir haben, wir kämpfen weiter. Wir gehen weiter. Oder in einer Love Story wäre es so, der Midpoint in einer Love Story ist gerne irgendwie so ein großer Streit. Oder das große Missverständnis, wo irgendwie so, und wir dachten, jetzt kommen sie zusammen, aber jetzt passiert noch irgendwas, das dazu führt, dass sie nicht zusammenkommen. damit es nochmal spannend wird. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich Romance so selten lese, weil so der Midpoint ist gerne mal irgendwie so herkonstruiert und für den Arsch und so. Aber ja, wir kämpfen. Dann Akt 3, das große Finale, das ist der Daumen. Und es ist ganz passend, dass der Daumen nur so zwei Gelenke hat, weil Akt 3 ist so ein bisschen so das Stiefkind, habe ich manchmal das Gefühl. Aber er ist genauso lang wie Akt 1. Wenn man mal guckt, ist auch tatsächlich der Daumen in ungefähr so lang wie der kleine Finger. Aber nicht so lang wie Daumen und Ringfinger zusammen. Egal. Der Daumen hat zwei Teile, der dritte Akt, nämlich wir kämpfen und wir gewinnen. So, das ist das Thumbs up am Ende der Geschichte. Wir haben uns entschieden zu kämpfen. Wir kämpfen, wir gewinnen und dann kommt noch die große Siegesfeier am Schluss. Beziehungsweise, wir das haben das Missverständnis gelöst. Wir haben ein großes Gespräch, große romantische Geste zum Ende und dann küssen wir uns und alles ist gut.
Naja, aber ich meine, vielleicht kommt einem das ja auch nur deswegen so vor, wenn man ja, also ne, es gibt ja immer so Leute, die sagen so, ja, Akt 3, ne, das ist ja alles easy, wo ich mir denke, nee, ja, aber das ist ja nur deswegen alles easy, weil du die harte Arbeit vorher, ne, vorher so erledigt hast, weil das, warum sich das halt so anfühlt, dass das ja jetzt alles irgendwie, ne, so, ja, jetzt rutschst du ja nur noch auf das Ende zu, wo ich mir denke, ja, aber dass du jetzt halt nur noch, in Anführungsstrichen, auf das Ende zurutschen kannst, ist ja deiner harten Arbeit geschuldet, diesen ganzen Konflikt vorher so sorgfältig aufzubauen, dass dieses Ende, auf das du jetzt unweigerlich zurutschen wirst, halt eben den emotional befriedigenden Impact hat, den du wolltest.
Ne? Genau.
Also, wenn man seine Arbeit vorher gut gemacht hat, dann ist halt Akt 3 relativ selbsterklärend. Aber ne, das heißt ja nicht, dass man deswegen irgendwie sich nicht auf die Schulter klopfen kann, weil das dann so einfach verläuft und so ersichtlich ist, heißt ja, man hat vorher einiges richtig gemacht.
Genau. Und so. um noch mal zu rekapitulieren, weil ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich so schlecht darin war, den Midpoint zu erklären. Deshalb möchte ich jetzt einfach noch mal, weil ich wirklich glaube, dass es super hilfreich sein kann, einfach auf seine Hand zu gucken und zu wissen, was ist was.
Du kannst doch so ein schönes Bild in die Shownotes machen. Kannst du das auf so ein Handprint irgendwie aufschreiben? Das wäre doch bestimmt eine tolle Grafik, oder?
Ja, mache ich.
Cool.
Es gibt übrigens auch so eine Fünf-Finger-Methode fürs Hook schreiben und fürs Tagline schreiben und so.
Aha.
Und
okay.
Um Klappentext.
Haben wir auch eine eigene Folge zugemacht. Ich glaube, da haben wir da aber noch nicht drüber gesprochen.
Nee, da haben wir da nicht drüber gesprochen, weil ich das da auch nicht so. Mir war das zu eingängig, wie man einen Hook macht und sowas. Aber bei Aktstruktur konnte ich dann wieder nachvollziehen, dass es kompliziert war und habe mir dann selber auch irgendwie gedacht, so, da hätte ich mir wahrscheinlich eine einfachere Methode gewünscht. Wie das so ist, wir lösen nur Probleme, die wir selber haben.
Ja,
genau.
Ja, gut, aber ich meine, ne, wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht irgendwie außergewöhnlich sind, sind das ja wahrscheinlich auch Probleme, die andere Leute haben, von daher.
Genau.
Ist das dann auch wieder okay?
Ja, aber ich hoffe jedenfalls, dass dieses minimalste aller Aktstruktürchen irgendwie hilfreich war, um da so einen ersten Anpack zu finden. Und es ist kann auch mit dieser Mini-Struktur, mit dieser Fünf-Punkte-Struktur kann man schon wunderbar komplexe Geschichten plotten. Das ist alles kein Problem. Das Ziel, das muss man halt im Hinterkopf behalten, dass du schreibst nicht nur das, was da irgendwie drin steht. Also irgendwie so blub, ja, die Welt heißt Mittelerde und der Zündfunke ist Sauron ist wieder da, sondern du schreibst, die Welt ist Mittelerde mit diesen verschiedenen Völkern und diesen verschiedenen Kulturen, die ihre eigenen Vorstellungen von allem haben. Und der Zündfunke ist, dass da diese Ahnung einer bösen Macht wieder auftaucht. Und wir sehen komische Dinge passieren und wir fangen an, uns Sorgen zu machen. Also die Welt und der Zündfunke, das sind große, da steckt sehr viel dahinter. Das ist sehr viel zusammengefasst. Das ist sozusagen auch nochmal so ein Titel für ein ganzes Buch im Grunde. So, oder ein ganzes Kapitel. Die Welt ist ein Kapitel, der Charakter ist ein Kapitel, der Zündfunke ist ein Kapitel. Jetzt nicht vorgeschrieben, aber dass man sich das so vorstellt, wenn einem wieder diese fünf Punkte dann auf einmal so ein bisschen zu klein und kurz und mickrig und einschränkend sich anfühlen, jedes Wort ist da eine Tür, hinter der ein riesiger Raum liegt, den man sich einrichten kann, wie man möchte. Genau.
Soll ich noch kurz was dazu sagen, wie man das retrospektiv anwenden kann?
Ja.
Weil das passt jetzt gerade so schön, wenn man, ne, weil du ja sagtest, das muss man sich dann vergegenwärtigen. Also prinzipiell, ne, haben wir ja am Anfang der Folge sehr viele Worte drüber verloren, ist halt eine Geschichte in Anfang, Mitte und Ende zu gliedern, so ein bisschen so ein Automatismus,
ja,
den man hat. Das ist tatsächlich etwas, das man instinktiv anwendet, weswegen, ne, wie gesagt, es halt auch völlig in Ordnung ist, seine Geschichten zu pensen.
Genau.
Das heißt halt einfach nur, dass du viele Dinge instinktiv anwendest oder intuitiv anwendest, die andere Leute vorher aufschreiben. Mhm. Das ist der einzige Unterschied.
Genau.
Und wenn du jetzt aber am Ende des Rohfassungsprozesses hingehst oder von mir aus auch, wenn du halt irgendwie Beta-Feedback bekommen hast oder Alpha-Feedback und da so ein bisschen, ne, das Gefühl auftaucht, so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so strukturell könnte das irgendwie noch ein bisschen straffer sein oder könnte ich irgendwie ein bisschen was umsortieren, damit es halt irgendwie hier nicht so lange vor sich hin plätschert, oder ich habe das Gefühl, dieser Teil der Geschichte zieht sich irgendwie sehr wie Kaugummi, da weiß ich nicht genau, woran es liegt. Ging mir halt beim Rosenfriedhof so.
Aha.
So.
Was hat sich da gezogen? Was hat gefehlt?
Ich hatte halt das Gefühl, dass ich nicht so wirklich dass ich die Geschichte nicht so richtig gut strukturiert hatte. Das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, aber ich habe das ja 2010 oder 2011, ich weiß, das ist schon wieder graue Vorzeit, aber ja, ich kann mich noch einigermaßen gut dran erinnern. Nochmal tatsächlich mir angeguckt und dann auch mit dieser, ne, nicht mehr nur intuitiv, sondern halt tatsächlich auch mal so ein bisschen rationaler, wie kann ich das machen? Und ich habe halt in Fünf-Akt-Struktur gedacht, haben wir eben auch gesagt, Fünf-Akte sind halt eigentlich nur drei Akte mit mehr Unterteilungen. Und in der Fünf-Akt-Struktur ist es halt so, dass jeder Akt ungefähr 20% der Geschichte ist, logischerweise, weil, ne, 5 und 20 sind 100. So. Und der Rosenfriedhof hatte in der Version ungefähr 500 Seiten, was mir natürlich gut zu Pass kam. Das heißt, ich konnte halt, ne, immer so 100 Seitenblöcke machen. Und dann halt gucken, was passiert denn in diesen 100 Seiten? Und vor allen Dingen, wo ist denn der große Umbruch, der jetzt irgendwie da normalerweise passieren müsste, um halt einen Aktumbruch irgendwie zu signalisieren? Und habe halt relativ schnell festgestellt, dass das bei Akt 2 und Akt 1 halt wunderbar funktionierte. Fast auf Seite 100 oder Seite 100 und 200 dann. Ne, jeweils passierten halt wichtige Dinge,
die diese
Geschichte, also, ne, in eine andere. Und natürlich war es manchmal auch Seite 105 und manchmal war es Seite 213, aber das ist ja egal. Ne, so ungefähr
kam
das irgendwie hin. Es ist nah genug dran, genau. Es ist nicht, das ist nicht relevant. Der Midpoint war allerdings dann relativ spät. Aha. Der kam irgendwie auf Seite 350 oder so.
Okay.
Und danach kam halt erstmal eine ganze Weile nichts. Und das war halt so ein bisschen das Problem, was ich dann ausgemacht habe, dass halt viele Dinge, die halt irgendwie nachher, da, also nach dem Midpoint, das war so eine große, dramatische, ne, wie auch immer, Szene, die dann halt dafür sorgten, dass danach halt relativ lange das so vor sich hin plätscherte, lag halt daran, dass der Midpoint so ein bisschen nach hinten gerutscht war, aha, was halt eigentlich nicht notwendig war. Das heißt, ich habe dann, also es war natürlich in der Geschichte auch so, weil ich mit zwei Zeitebenen hantieren musste, musste man das so ein bisschen
dir war das Durchhängen nach dem Midpoint und nicht vor dem Midpoint.
Ja, genau. Und ich habe dann festgestellt, dass das vor allen Dingen daran lag, dass mein Fokus zu dem Zeitpunkt in der Geschichte viel zu sehr auf der Vergangenheitszeitebene lag. Aha. Wobei mein Hauptcharakter, mein Ich-Erzähler-Hauptcharakter, aha, ja eigentlich, ne, in der Jetztzeit, ich meine, gut, es spielt auch in den 90ern, ne, aber in der Jetztzeit, aha, Zeitebene war. Und habe deswegen so ein paar Szenen umsortiert, so dass halt der Midpoint nicht mehr irgendwie diese große dramatische Szene aus der Vergangenheitsgeschichte war, die ist ein bisschen nach vorne gerutscht, damit halt Akt 2 noch so einen dramatischen Endpunkt hatte. Mhm. Und der neue Midpoint war dann quasi so die Entscheidung meiner Hauptfigur, ihre Heimat zu verlassen und nach Irland zu gehen. Mhm. Das ist jetzt der neue Midpoint. Das ist halt so diese, und das ist für sie halt eine sehr dramatische Entscheidung, weswegen es halt so ein bisschen komisch war, dass die halt so unter ferner liefen, weil sie halt auch nicht wirklich als Break into Three funktioniert hat, weil es war halt, das war, kam halt irgendwie mit der Vergangenheitsebene, kam das alles nicht hin. Aha. So, und das ist jetzt der neue Midpoint. Das ist halt so diese dramatische Entscheidung. Ich verlasse jetzt mein bisheriges Leben und ich gehe jetzt in dieses neue Land und fuck it. Fuck it all.
Mhm. woran man auch noch mal sieht, ja? Dass es nicht unbedingt so darum geht, was in der Geschichte passiert, sondern auch wann es in der Geschichte passiert. Also du hast ja jetzt nicht irgendwie einen neuen Midpoint dir kreiert, sondern das ist der Midpoint durch quasi Elas Gnaden, weil sie ihn an diese Stelle der Geschichte verschoben hat, an diesen Zeitpunkt in der Geschichte.
Genau, und der halt dadurch jetzt halt Signifikanz erhält, dass er jetzt halt früher passiert, das heißt also quasi in Reaktion auf das ganze Drama, was halt vorher passiert, erreichen wir jetzt halt diesen persönlichen Wendepunkt in unserer Geschichte und aha, geben unserem Schicksal eine neue Richtung. Bla. Genau. Also ne, wie gesagt, der Midpoint ist halt der Midpoint, weil die Geschichte an der Stelle noch nicht zu Ende ist, das heißt, wir entscheiden uns, wir laufen jetzt in eine andere Richtung, anstatt einfach aufzugeben.
Genau, also die Dinge erhalten ja auch, weil die in der Aktstruktur Midpoint ist ja eine zugewiesene Bedeutung. Das ist ja, es ist ja kein Naturgesetz, der sagt, okay, wenn da ein Satz ist und der ist so und so geformt, dann ist das jetzt der Midpoint. Sondern die Bedeutung Midpoint ergibt sich aus dem Kontext der Geschichte und aus der Bedeutung, die ein bestimmtes Ereignis innerhalb der Geschichte hat. Genau. Worauf wollte ich hinaus? Weil dadurch lassen sich, das ist halt auch der Grund, warum sich Aktstrukturen unterschiedlich auf Geschichten drauflegen lassen und Geschichten mit mehreren Ebenen auch, also meine Geschichte, das Prinzip der Schönheit mit ihren drei Hauptcharakteren, für jeden der drei Hauptcharaktere ist die Aktstruktur ein kleines bisschen anders. Die einzigen Stellen, an denen die einhaken, beieinander einhaken und sozusagen so registrieren quasi, ist an den Aktumbrüchen und am Midpoint. Weil das sind die Punkte, an denen für alle drei Charaktere einschneidende Dinge und einschneidende Kursänderungen und einschneidende Tiefpunkte passieren. Und
was ja auch ein guter Hinweis ist für Leute, die halt mehrere Perspektiven und mehrere Storystränge in ihrer Geschichte haben. Genau. Ne, dass halt so ein Aktumbruch und auch so ein Midpoint und so ein Inciting Incident und so, wobei Inciting Incident muss nicht unbedingt, aber ne, das ist halt so, dass man halt so verschiedene Punkte in der Geschichte hat, in denen halt Dinge passieren, die so essentiell sind, ja, dass sie halt auf alle Storystränge eine Auswirkung haben.
Und dass die halt
so ein bisschen über die Story verteilt sind und nicht alles irgendwie am Anfang und am Ende passiert und in der Mitte passiert gar nichts.
Genau, und das ist, ja, also weil die Inciting Incidents für meine Charaktere passieren an völlig unterschiedlichen Dingen. an völlig unterschiedlichen Stellen, wodurch halt auch die Geschichte für die Charaktere im Grunde ganz anders, ganz unterschiedlich anfangen. Langsamer oder schneller. Und je nachdem, wen man jetzt als den Hauptcharakter versteht und was jetzt irgendwie man dann entsprechend als den Hauptkonflikt versteht, sind halt auch Inciting Incident und sowas unterschiedlich, weil was den Hauptkonflikt des einen Charakters anstößt, stößt nicht unbedingt den Hauptkonflikt des anderen Charakters an. Aber um auf deinen Punkt auch nochmal zurückzugehen, weil ich habe auch seinerzeit nicht irgendwie mit Akten geplottet und so und habe das jetzt nur nochmal im Rahmen meiner Überarbeitung hatte ich dann nochmal geguckt und ich habe auch irgendwo einen Zettel, wo ich meine ganze Geschichte in Akte geteilt habe und ich habe dann ja auch nochmal meine Geschichte in 3 Bücher geteilt. Auf eine, wie man vielleicht meinen möchte, sehr riskante Art und Weise, vor allem für Buch 3, weil das erste Buch ist Akt 1, das zweite Buch ist Akt 2 und das dritte Buch ist Akt 3. Und muss jetzt natürlich hingehen und schauen, haben diese Akte in sich auch nochmal eine gewisse Aktstruktur? So, weil wenn ich jetzt irgendwie Buch 1 veröffentliche und da lässt sich irgendwie kein Midpoint drin finden, dann habe ich, wird es sich so anfühlen, als hätte dieses Buch eine durchhängende Mitte. Weil ja, es ist im Grunde nur der erste Akt, aber eine Leserschaft erwartet trotzdem eine entsprechende dramatische Kurve von dieser Geschichte. Und siehe da, es lässt sich ein Midpoint finden. Es lässt sich ein Inciting Incident finden. Und bei Akt 2, gut, da war es jetzt das geringste Problem, weil da, ja, die Mitte von Akt 2 ist auch die Mitte der gesamten Geschichte. Das heißt, der Midpoint von Akt 2 ist der Midpoint der Gesamtgeschichte. Bei Akt 3, was auch nochmal darauf hindeutet, dass so Akt 3 ist so ein bisschen so ein Ding. Der hat nicht so viele Unterpunkte. Das ist eigentlich nur, wir kämpfen und Finale. Selbst im Beatsheet, das wirklich das Paradebeispiel für eine feinkörnige Aufteilung der Aktstruktur ist, hat Akt 3 3 Punkte. Wir kämpfen, Finale, Closing Image. Und dieser Akt soll aber trotzdem so lang sein wie der erste. So. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Zettel, auf dem ich meine Geschichte nochmal in Akte unterteilt habe, weshalb da beim dritten Akt jetzt irgendwie noch nicht wirklich was steht. Weil das so ein bisschen kompliziert ist. Weil es da, ja, halt, da rennen wir nur noch irgendwie schreiend aufs Ende zu, sozusagen. Genau, ja, aber es ist halt, ja, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ich habe meine Geschichte auch erst nachträglich irgendwie mit Aktstruktur in Kontakt gebracht. Und eben festgestellt, oh, wunderschön, das passt alles. Und jeder einzelne Charakter hat seine Aktstruktur, auf die sich diese 3-Akt-Struktur legen lässt. So. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie ein hellseherisches Genie bin, sondern es liegt daran, dass ich meine gesamte Jugendzeit damit zugebracht habe, zu lesen. Von morgens bis spät in die Nacht habe ich ausschließlich gelesen und die Geschichtenstruktur quasi in mich aufgesaugt. Und es ist auch einfach mein Denkmuster. Meine Denkmuster sind, glaube ich, per se so ausgelegt, dass die wunderbar auf westliche Erzählmodelle anspringen. Das ist so wie Leute, die gut Mathe können. Die haben halt einfach Gehirne, die sowieso schon so gut funktionieren oder auf eine Art und Weise funktionieren, dass Zahlen für sie Sinn, für mich ergeben Zahlen nicht sonderlich viel Sinn, deshalb bin ich nicht gut in Mathe. Mein Hirn kann nicht Mathe. Mein Hirn kann ganz gut schreiben und siehe da, es produziert eine Aktstruktur. Und das war jetzt nicht mit Absicht oder Schicksalvorsehung, Hellseherei, sondern das ist halt einfach so, wenn man Spannung möchte und Entwicklung möchte, dann passieren diese Dinge.
Und es ist auch oft so, die Folge ist ja vor allen Dingen für Menschen mit noch wenig Schreiberfahrung gedacht. Mhm. wenn man tatsächlich so ein bisschen dieses Überforderungsgefühl empfindet, also ob das jetzt beim Beatsheet ist oder prinzipiell bei so Sachen wie Midpoint oder Inciting Incident definieren und so, und dann da steht und so, ja, aber sowas hat meine Geschichte alles nicht, würde ich behaupten, ist in 9 von 10 Fällen nicht richtig, aber man hat halt noch nicht genug geübt, von der Geschichte so weit zurückzutreten, um diese ganzen größeren Zusammenhänge zu erfassen.
Ja.
Weil wie wir gerade an unserem Herr-der-Ringe-Beispiel durchexerziert haben, gibt es halt verschiedene Ansätze, solche Dinge zu definieren. Wie gesagt, beim Rosenfriedhof halt auch. Mein falscher Midpoint lag daran, dass ich den Fokus auf den falschen Teil der Geschichte gelegt hatte und nicht auf den eigentlichen emotionalen Umbruch, den die Hauptfigur halt irgendwie erlebt. Und das sind Dinge, das ist Meta-Analyse. Und Meta-Analyse und Textanalyse und so, das sind auch Dinge, die muss man erstmal üben.
Ja.
Und dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn man zuerst mal einfach nur ganz intuitiv einfach eine Geschichte runtergeschrieben hat und sich dann denkt, so, aber das ist doch alles in meiner Geschichte gar nicht drin. Meine Geschichte hat gar nichts davon.
Doch.
Ich bin davon überzeugt, dass das nicht stimmt.
Ja.
Sondern, dass man nur noch nicht geübt genug darin ist, so weit diese Meta-Ebene von Geschichten zu durchschauen und zu analysieren, was ja auch ein Skill ist, den man üben muss. LiteraturwissenschaftlerInnen werden ja auch nicht geboren, sondern die müssen das halt auch erstmal üben. Und von daher kann es halt tatsächlich auch sehr nützlich sein, einfach mal verschiedene Ansätze durchzuprobieren, wenn man halt so von Anfang an noch nicht so richtig sicher ist, ja, aber was ist denn jetzt mein Umbruch in Akt 2 oder so, weiß ich jetzt gar nicht.
Aha.
Einfach noch mal ganz von vorne, ganz grob. Warum fängt meine Geschichte überhaupt an?
Aha.
Warum ist meine Geschichte in der Mitte nicht zu Ende?
Aha.
Was passiert da, damit die Geschichte noch nicht zu Ende ist?
Aha.
Und warum läuft die am Ende darauf hinaus, worauf es hinausläuft?
Genau.
Und das kann tatsächlich auch sehr erhellend sein, finde ich, weil man sich halt irgendwie, also zumindest bei mir ist das so, so beim Schreiben sich halt so viele Sachen ergeben. Also gerade bei mir sind es meistens Charaktersachen, weil ich halt irgendwie so Plot-Dinge halt irgendwie meistens vorher weiß. Aber ne, so, ach so, ja, das wollte dieser Charakter. Interessant. Oder auch ne, so von wegen so, ach so, ja, deswegen ist das der Midpoint, weil dieser Charakter diesen anderen Charakter schon von Anfang an nicht mochte. Und warum mag er ihn nicht? Ach, naja, klar, ist ja logisch, weil er will das und der andere Charakter will das und das ist halt diametral entgegengesetzt. Das heißt, sie können sich nicht mögen.
Ne? Genau.
Das sind also Dinge, die muss ich nicht von Anfang an durchschaut haben, um instinktiv halt eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende zu konstruieren und halt vielleicht sogar auch fertig zu schreiben.
Genau.
Aber sich im Nachhinein damit zu beschäftigen, um halt in der Überarbeitung damit zu arbeiten, wo könnte ich noch Sachen irgendwie straffen oder Sachen umsortieren
oder
Sachen anders irgendwie einsortieren, damit sie eine andere Gewichtung bekommen und so, kann halt trotzdem unfassbar hilfreich sein. Nicht nur für das Pacing und damit es halt der Leserschaft nachher irgendwie besser gefällt, sondern auch um mein eigenes Verständnis sowohl von Geschichten generell, als auch von dieser meiner Geschichte im Besonderen
zu
vertiefen.
Vor allem ist es beim Überarbeiten, ja, ich meine, ne, jetzt Elas Beispiel mit dem Rosenfriedhof, da hätte man jetzt natürlich auch verzweifeln können und sagen können, oh, ja, natürlich funktioniert das nicht. Meine Geschichte hat ja keinen richtigen Midpoint. Und da hätte man sich jetzt natürlich hinsetzen können und versuchen können, da irgendwie noch was reinzuschustern. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass jede Geschichte irgendwie schon so einen Midpoint hat, weil das einfach in der Natur der Sache liegt und man einfach hingehen muss und gucken muss, ah, das ist der Midpoint. Oder das könnte der Midpoint sein.
Aber warum ist denn die Geschichte an der Stelle noch nicht zu Ende? Warum geht die denn da noch weiter?
Genau, und dann aber halt nicht irgendwie jetzt noch was Neues da reindrechseln muss, sondern nur das, was schon als Midpoint angelegt ist, ausarbeiten. Und ihm wirklich das Gewicht zu geben, es an die richtige Stelle zeitlich gesehen in der Geschichte zu setzen. Weil, ne, was wir auch immer wieder beim Überarbeiten feststellen, wenn es dann irgendwo was krankt oder was noch nicht funktioniert oder was noch nicht spannend ist und wir dann auf die Lösung kommen, feststellen, das ist alles in der Geschichte schon angelegt. Ich muss da nur, ich muss das nur noch ein bisschen ausarbeiten. Ich muss hier noch ein bisschen mehr Betonung, dem noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, das noch ein bisschen mehr irgendwie detaillierter darstellen oder diesem Charakter noch mehr Raum geben, damit das dann funktioniert. Weil, ach ja, das ist ja mein Hauptcharakter, der sollte dann auch den Midpoint haben. Ne? Jetzt im Fall des Rosenfriedhofs. Ja. Und nicht die Nebencharaktere, die zwar auch super interessant sind, aber letztendlich Nebencharaktere und B-Plot. Ich muss auch sagen, Geschichten mit Sagging Middle faszinieren mich immer wieder. Weil das irgendwie Midpoint und das Zuarbeiten auf den Midpoint und Akt 2 ist irgendwie, das sind so die Dinge, die für mich an Geschichten so viel Spaß machen.
Ich finde, Akt 2 ist harte Arbeit, immer, also zumindest für mich, weil da halt sehr viel Charakterkram halt auch passiert, den ich ja normalerweise pense, was halt für mich länger dauert, weil ich länger brauche, um das halt irgendwie intuitiv alles zu durchsteigen. Aha. Aber ja, auf jeden Fall, also in Akt 2 und im Midpoint und der Aufarbeitung des Midpoints leistet man eigentlich die schwerste Arbeit. Und wenn man das richtig gemacht hat, dann ist das Ende, dann ist Akt 3 mehr oder weniger unvermeidlich.
Ja.
Und man macht sich das Leben sehr viel einfacher.
Du bist quasi auf Mount Everest hochgeklettert und jetzt musst du nur noch deine Skier anschnallen und runterrasen.
Genau.
Genau.
Nicht so schnell allerdings. Ich habe letztens erst ein Buch gelesen, wo es ums Bergsteigen ging und da wurde mir gesagt, dass man nicht so schnell irgendwie von einem Berg runtersteigen darf, weil dann dein Gehirn stirbt.
Okay, nehme alles zurück.
Aber wenn du weißt, dass dein Gehirn stirbt, warum kletterst du dann überhaupt da hoch? Aber ist ein anderes, ist ein anderes Thema. Das habe ich so bis zum Schluss nicht durchschaut in diesem Buch.
Aber egal, man muss nicht alles wissen.
Man muss nicht alles wissen. Also, möchtest du noch ein Schlusswort formulieren? Weil ich bin jetzt mit meiner Weisheit
am Ende.
Ich habe sonst nichts mehr beizutragen.
Ja, ich hoffe einfach sehr schwer, dass irgendwie das mit der 5-Punkte-3-Akt-Struktur, dass ich das doch noch irgendwie nachvollziehbar erklären konnte. Ich werde entsprechende Bilder noch, ne, was Ela vorgeschlagen hat, so einen Ausdruck mit der Hand.
Ja, fände ich voll cool.
Werde ich zusammenbasteln und unter die Folge tun, dass man sich das ausdrucken kann. Vielleicht auch einfach so zweiseitig, dass auf der einen Seite hast du quasi die Abkürzung und auf der anderen Seite nochmal für jedes Fingerglied, dass das so ein bisschen detaillierter ist. Falls man irgendwie Probleme hat, so wirklich den Raum hinter der Tür zu sehen. Genau. Ja. So.
Gut.
Hoffen wir, dass wir hilfreich waren, wie immer.
Und ja, ansonsten haben die Götter des Internets die Kommentarfunktion erfunden.
Genau.
Ne?
Da helfen
und
wir.
Dann helfen versuchen wir das dann gerne nochmal.
Genau.
Gut, in der nächsten Folge machen wir auch wieder Workshop Talk. Da reden wir mit Sicherheit auch wieder über viele praktische Dinge. Jetzt wahrscheinlich nicht so systematisch und nicht so anfängerfokussiert, aber trotzdem kann man natürlich auch da mit Sicherheit immer uns dabei zuhören, wie wir Probleme, die wir selber hatten, irgendwie gelöst haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir keine
oder,
individuellen
oder
Probleme
dran
haben. Oder noch dran verzweifeln, was ja auch schon mal irgendwie hilfreich sein kann.
Genau. Oh, guck mal.
Von daher.
Leute werden dabei auch völlig dröge im Kopf. Das ist doch schön.
Genau. Von daher machen wir das beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne, bis dahin.
Ciao, ciao. Ach, guck mal. Da sind wir doch jetzt. Wir sind nur ganz knapp über eine Stunde drüber gekommen. Das ist doch herrlich. Ah, wunderschön. Wir können es doch.